Der Sinn für Poesie ging dir ab. Obgleich du so tapfer warst, trotz dem Befehl deines Vaters zu lieben und zu heiraten. Du besaßest auch keinen Ehrgeiz, Onkel Gotthold. Freilich, der alte Name ist bloß ein Bürgername. Und man pflegt ihn, indem man einer Getreidehandlung zum Flor verhilft, indem man seine eigene Person in einem kleinen Stück Welt geehrt, beliebt und mächtig macht. Dachtest du, ich heirate die Stüving, die ich liebe, und schere mich um keine praktischen Rücksichten, denn sie sind Kleinkram und Pfahlbürgertum? Oh, auch wir sind gerade gereist und gebildet genug, um recht gut zu erkennen, dass die Grenzen, die unserem Ehrgeize gesteckt sind, von außen und oben gesehen nur eng und kläglich sind. Aber alles ist bloß ein Gleichnis auf Erden, Onkel Gotthold. Wusstest du nicht, dass man auch in einer kleinen Stadt ein großer Mann sein kann? Dass man ein Cäsar sein kann an einem mäßigen Handelsplatz an der Ostsee? Freilich, dazu gehört ein wenig Fantasie, ein wenig Idealismus. Und den besaßest du nicht, was du auch von dir selbst gedacht haben magst. Und Thomas Buddenbrook wandte sich ab. Er trat ans Fenster und blickte, die Hände auf dem Rücken, ein Lächeln auf seinem intelligenten Gesicht, zu der schwach beleuchteten und in Regen gehüllten gotischen Fassade des Rathauses hinüber. Wie es in der Natur der Dinge lag, gingen Amt und Titel des königlich-niederländischen Konsulates, das Thomas sofort nach dem Tode seines Vaters hätte für sich in Anspruch nehmen können, zu Toni Grünlichs maßlosem Stolze jetzt an ihn über, und das gewölbte Schild mit Löwen, Wappen und Krone war nunmehr wieder an der Giebelfront in der Mengstraße unter dem Dominus Providebit zu sehen. Gleich nach Erledigung dieser Angelegenheit, im Juni bereits desselben Jahres, trat der junge Konsul eine Reise an, eine Geschäftsreise nach Amsterdam, von der er nicht wusste, wie viel Zeit sie in Anspruch nehmen werde. 5. Todesfälle pflegen eine dem Himmlischen zugewandte Stimmung hervorzubringen, und niemand wunderte sich, aus dem Munde der Konsulin Buddenbrook nach dem Dahinscheiden ihres Gatten diese oder jene hochreligiöse Wendung zu vernehmen, die man früher nicht an ihr gewohnt gewesen war. Bald jedoch zeigte es sich, dass dies nichts Vorübergehendes war, und rasch war in der Stadt die Tatsache bekannt, dass die Konsulin gewillt war, das Andenken des Verewigten in erster Linie dadurch zu ehren, dass sie, die schon in den letzten Jahren seines Lebens, und zwar seit sie alterte, mit seinen geistlichen Neigungen sympathisiert hatte, nun seine fromme Weltanschauung vollends zu der ihren machte. Sie strebte danach, das weitläufige Haus mit dem Geiste des Heimgegangenen zu erfüllen, mit dem milden und christlichen Ernst, der eine vornehme Herzensheiterkeit nicht ausschloss. Die Morgen- und Abendandachten wurden in ausgedehnterem Umfange fortgesetzt. Die Familie versammelte sich im Esssaale, während das Dienstpersonal in der Säulenhalle stand, und die Konsulin oder Clara verlasen aus der großen Familienbibel mit den ungeheuren Lettern einen Abschnitt, worauf man aus dem Gesangbuch ein paar Verse zum Harmonium sang, das die Konsulin spielte. Auch trat oft an die Stelle der Bibel eines der Predigt- und Erbauungsbücher mit schwarzem Einband und Goldschnitt, dieser Schatzkästchen, Psalter, Weihestunden, Morgenklänge und Pilgerstäbe, deren beständige Zärtlichkeit für das süße, wonnesame Jesulein ein wenig widerlich anmutete und von denen allzu viele im Hause vorhanden waren. Christian erschien nicht oft zu den Andachten. Ein Einwand, den Thomas bei Gelegenheit ganz vorsichtig und halb im Scherze gegen die Übungen erhoben hatte, war mit Milde und Würde zurückgewiesen worden. Was Madame Grünlich anging, so benahm sie sich leider nicht immer völlig korrekt dabei. Eines Morgens, es war gerade ein fremder Prediger bei Buddenbrooks zu Gast, war man genötigt, zu einer feierlichen, glaubensfesten und innigen Melodie die Worte zu singen: »Ich bin ein rechtes Rabenaas, ein wahrer Sündenkrüppel, der seine Sünden in sich fraß, als wie der Rost den Zwippel. Ach Herr, so nimm mich Hund beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und nimm mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Worauf Frau Grünlich vor innerlicher Zerknirschung das Buch von sich warf und den Saal verließ. Die Konsulin selbst aber verlangte weit mehr noch von sich als von ihren Kindern. Sie richtete zum Beispiel eine Sonntagsschule ein. Am Sonntagvormittag klingelten lauter kleine Volksschulmädchen in der Mengstraße und Stine Voss, die an der Mauer, und Mieke Stut, die in der Glockengießerstraße, und Fieke Schnut, die an der Trave oder in der kleinen Gröpelgrube oder im Engelswisch zu Hause war, wanderten mit ihrem semmelblonden, mit Wasser gekämmten Haar über die große Diele in das helle Gartenzimmer dort hinten, das als Comptoir seit längerer Zeit nicht mehr benutzt wurde, wo Sitzbänke aufgeschlagen waren und wo die Konsulin Buddenbrook, geborene Kröger, mit ihrem Kleid aus schwerem schwarzen Atlas, ihrem weißen, vornehmen Gesicht und ihrer noch weißeren Spitzenhaube, ihnen an einem Tischchen, auf welchem ein Glas Zuckerwasser stand, gegenüber saß und sie eine Stunde lang katechisierte. Auch begründete sie den Jerusalemsabend, und an diesem musste außer Clara und Clotilde auch Toni sich wohl oder übel beteiligen. Einmal wöchentlich saßen an der lang ausgezogenen Tafel im Esssaale beim Scheine von Lampen und Kerzen etwa 20 Damen, die in dem Alter standen, wo es an der Zeit ist, sich nach einem guten Platze im Himmel umzusehen, tranken Tee oder Bischof, aßen feinbelegtes Butterbrot und Pudding, lasen sich geistliche Lieder und Abhandlungen vor und fertigten Handarbeiten an, die am Ende des Jahres in einem Basare verkauft wurden und deren Erlös zu Missionszwecken nach Jerusalem geschickt ward. Der fromme Verein ward in der Hauptsache von Damen aus der Gesellschaftssphäre der Konsulin gebildet, und die Senatorin Langhals, die Konsulin Möllendorf und die alte Konsulin Kistenmarker gehörten ihm an, während andere alte Damen, die weltlicher und profaner angelegt waren, wie Madame Köppen, sich über ihre Freundin Betsy mokierten. Auch die Predigersgattin in der Stadt sowie die verwitwete Konsulin Buddenbrook, geborene Stüving, und Sesimi Weichbrot nebst ihrer ungelehrten Schwester waren Mitglieder. Vor Jesu jedoch ist kein Rang und kein Unterschied, und so nahmen am Jerusalemsabend auch armseligere und seltsamere Gestalten teil, wie zum Beispiel ein kleines runzeliges Geschöpf, reich an Gottgefälligkeit und Häkelmustern, das im Heiligen Geisthospitale wohnte, Himmelsbürger hieß und die letzte ihres Geschlechts war. Die letzte Himmelsbürgern nannte sie sich wehmütig und dabei fuhr sie mit der Stricknadel unter ihre Haube, um sich zu krauen. Weit bemerkenswerter aber waren zwei andere Mitglieder, ein Zwillingspaar, zwei sonderbare alte Mädchen, die mit Schäferhüten aus dem 18. Jahrhundert und seit manchem Jahr schon verblichenen Kleidern Hand in Hand in der Stadt umhergingen und Gutes taten. Sie hießen Gerhard und beteuerten in gerader Linie von Paul Gerhard abzustammen. Man sagte, dass sie durchaus nicht mittellos seien, aber sie lebten aufs Jämmerlichste und gaben alles den Armen. Liebe, bemerkte die Konsulin Buddenbrook, die sich ihrer zuweilen ein bisschen schämte. Gott sieht ins Herze, aber ihre Kleider sind wenig adrett. Man muss auf sich halten. Aber dann küssten sie ihre elegante Freundin, welche die Weltdame nicht verleugnen konnte, nur auf die Stirn, mit der ganzen nachsichtigen, liebevollen und mitleidigen Überlegenheit des Geringen über den Vornehmen, der das Heil sucht. Es waren keineswegs dumme Geschöpfe, und in ihren kleinen, hässlichen, verschrumpften Papageiköpfen saßen blanke, sanft verschleierte braune Augen, die mit einem seltsamen Ausdruck von Milde und Wissen in die Welt schauten. Ihre Herzen waren voll von wunderbaren und geheimnisvollen Kenntnissen. Sie wussten, dass in unserer letzten Stunde all unsere zu Gott vorangegangenen Lieben in Sang und Seligkeit kommen, uns abzuholen. Sie sprachen das Wort »der Herr« mit der Leichtigkeit und Ursprünglichkeit von ersten Christen, die aus des Meisters eigenem Munde noch das »über ein kleines, so werdet ihr mich sehen« vernommen haben. Sie besaßen die merkwürdigsten Theorien über innere Lichter und Ahnungen, über Gedankenübertragung und Wanderungen. Denn Lea, die eine von ihnen, war taub und wusste gleichwohl fast immer, wovon die Rede war. Da Lea Gerhard taub war, war sie es gewöhnlich, die an den Jerusalemsabenden vorlas. Auch fanden die Damen, dass sie schön und ergreifend läse. Sie nahm aus ihrem Beutel ein uraltes Buch, welches lächerlich und unverhältnismäßig viel höher als breit war und vorn in Kupfer gestochen das übermenschlich pausbäckige Bildnis ihres Ahnherrn enthielt, nahm es in beide Hände und las, damit sie selbst sich ein wenig hören konnte, mit fürchterlicher Stimme, die klang, wie wenn der Wind sich im Ofenrohre verfängt: »Will Satan mich verschlingen?« »Nun«, dachte Toni grünlich, »welcher Satan möchte die wohl verschlingen?« Aber sie sagte nichts, hielt sich ihrerseits an den Pudding und dachte darüber nach, ob sie wohl auch dermaleinst so hässlich sein werde wie die beiden Fräulein Gerhard. Sie war nicht glücklich, sie empfand Langeweile und ärgerte sich über die Pastoren und Missionare, deren Besuche nach dem Tode des Konsuls sich vielleicht noch vermehrt hatten und die nach Tonis Meinung im Hause allzu sehr das Regiment führten und allzu viel Geld bekamen. Der letztere Punkt ging Thomas an. Aber er schwieg darüber, während seine Schwester hier und da etwas von Leuten vor sich hin murmelte, die der Witwen Häuser fressen und lange Gebete vorwenden. Sie hasste diese schwarzen Herren aufs Bitterlichste. Als gereifte Frau, die das Leben kennengelernt hatte und kein dummes Ding mehr war, sah sie sich nicht in der Lage, an ihre unbedingte Heiligkeit zu glauben. »Mutter«, sagte sie, »oh Gott, man soll seinem Nächsten nichts Übles nachsagen. Gut, ich weiß es. Aber das eine muss ich denn doch aussprechen, und ich würde mich wundern, wenn das Leben dich das nicht gelehrt hätte. Nämlich, dass nicht alle, die einen langen Rock tragen und Herr, Herr sagen, immer ganz makellos sind.« Es blieb unaufgeklärt, wie Thomas sich zu solchen Wahrheiten verhielt, die seine Schwester mit ungeheurem Nachdruck vertrat. Christian aber hatte gar keine Meinung. Er beschränkte sich darauf, die Herren mit krauser Nase zu beobachten, um hernach im Club oder in der Familie ihre Kopie zu liefern. Aber es ist wahr, dass Toni am meisten von den geistlichen Gästen zu leiden hatte. Eines Tages geschah es wahr und wahrhaftig, dass ein Missionar namens Jonathan, der sowohl in Syrien als auch in Arabien gewesen war, ein Mann mit großen, vorwurfsvollen Augen und betrübt herniederhängenden Wangen, vor sie hintrat und sie mit trauriger Strenge zur Entscheidung der Frage aufforderte, ob ihre gebrannten Stirnlocken sich eigentlich mit der wahren christlichen Demut vereinbaren ließen. Ach, er hatte nicht mit Toni Grünlichs spitzig-sarkastischer Redegewandtheit gerechnet. Sie schwieg während einiger Augenblicke und man sah, wie ihr Hirn arbeitete. Dann aber kam es: »Darf ich Sie bitten, mein Herr Pastor, sich um Ihre eigenen Locken zu bekümmern?« Und hinaus rauschte sie, indem sie die Schultern ein wenig emporzog, den Kopf zurückwarf und trotzdem das Kinn auf die Brust zu drücken suchte. Und Pastor Jonathan besaß äußerst wenig Haupthaar. Ja, sein Schädel war nackt zu nennen. Einst aber wurde ihr ein noch größerer Triumph zuteil. Pastor Trischke nämlich, Tränen Trischke aus Berlin, der diesen Beinamen führte, weil er allsonntäglich einmal inmitten seiner Predigt an geeigneter Stelle zu weinen begann, Tränen Trischke, der sich durch ein bleiches Gesicht, rote Augen und wahre Pferdekinnbacken auszeichnete und 8 oder 10 Tage lang bei Buddenbrooks wechselweise mit der armen Clotilde um die Wette aß und Andachten abhielt, verliebte sich bei dieser Gelegenheit in Toni. Nicht etwa in ihre unsterbliche Seele, oh nein, sondern in ihre Oberlippe, ihr starkes Haar, ihre hübschen Augen und ihre blühende Gestalt. Und dieser Gottesmann, der zu Berlin ein Weib und viele Kinder besaß, entblödete sich nicht, durch den Bedienten Anton in Madame Grünlichs Schlafzimmer im 2. Stock einen Brief niederlegen zu lassen, der aus Bibelextrakten und einer sonderbar anschmiegsamen Zärtlichkeit wirksam gemischt war. Sie fand ihn beim Zubettegehen. Sie las ihn und ging festen Schrittes die Treppen hinunter ins Zwischengeschoss und ins Schlafzimmer der Konsulin, wo selbst sie ihrer Mutter beim Kerzenscheine das Schreiben des Seelsorgers völlig ungeniert und mit lauter Stimme vortrug, so dass Tränen Trischke fortan in der Mengstraße unmöglich war. »So sind sie alle«, sagte Madame grünlich. »Ha, so sind Sie alle. Oh Gott, ich war eine Gans früher, ein dummes Ding, Mama, aber das Leben hat mir das Vertrauen zu den Menschen genommen. Die meisten sind Filous. Ja, das ist leider wahr. Grünlich!« Und der Name klang wie eine Fanfare, wie ein kleiner Trompetenstoß, den sie mit etwas erhobenen Schultern und emporgerichteten Augen in die Luft hinein ertönen ließ. 6. Sievert Tiburtius war ein kleiner, schmaler Mann mit großem Kopfe und trug einen dünnen, aber langen, blonden Backenbart, der geteilt war und dessen Enden er manchmal, der Bequemlichkeit halber, nach beiden Seiten hin über die Schultern legte. Seinen runden Schädel bedeckte eine Unzahl ganz kleiner, wolliger Ringellöckchen. Seine Ohrmuscheln waren groß, äußerst abstehend, an den Rändern weit nach innen zusammengerollt und oben so spitz wie die eines Fuchses. Seine Nase saß wie ein kleiner platter Knopf in seinem Gesicht, seine Wangenknochen standen hervor und seine grauen Augen, die gemeinhin eng zusammengekniffen ein wenig blöde umherblinzelten, konnten in gewissen Momenten sich in ungeahnter Weise erweitern, größer und größer werden, hervorquellen, beinahe herausspringen. Dies war der Pastor Tiburtius, welcher aus Riga stammte, einige Jahre in Mitteldeutschland amtiert hatte und nun auf der Reise nach seiner Heimat, wo eine Predigerstelle ihm zugefallen war, die Stadt berührte. Versehen mit der Empfehlung eines Amtsbruders, der ebenfalls einst in der Mengstraße Mock-Turtlesuppe und Schinken mit Schalottensoße gegessen hatte, machte er der Konsulin seine Aufwartung, ward für die Dauer seines Aufenthaltes, der einige wenige Tage in Anspruch nehmen sollte, zu Gaste geladen und bewohnte das geräumige Fremdenzimmer im ersten Stockwerk am Korridor. Aber er verweilte länger, als er erwartet hatte. Es vergingen 8 Tage, und noch immer hatte er diese oder jene Sehenswürdigkeit, den Totentanz und das Aposteluhrwerk in der Marienkirche, das Rathaus, die Schiffergesellschaft oder die Sonne mit den beweglichen Augen im Dom nicht besucht. Es vergingen 10 Tage, und er sprach wiederholt von seiner Abreise. Infolge des ersten Wörtchens jedoch, das ihn zum Bleiben aufforderte, verzog er aufs Neue. Er war ein besserer Mensch als die Herren Jonathan und Tränen Trieschke. Er bekümmerte sich durchaus nicht um Frau Antoniens gebrannte Stirnlöckchen und schrieb ihr keinerlei Briefe. Desto aufmerksamer aber beschäftigte er sich mit Clara, ihrer jüngeren und ernsthafteren Schwester. In ihrer Gegenwart, wenn sie sprach, ging oder kam, konnte es geschehen, dass seine Augen sich in ungeahnter Weise erweiterten, größer und größer wurden, hervorquollen, fast heraussprangen. Und beinahe den ganzen Tag hielt er sich bei ihr auf, indem er geistliche und weltliche Gespräche mit ihr pflog oder ihr vorlas, mit seiner hohen, sich überschlagenden Stimme und in der drollig hüpfenden Aussprache seiner baltischen Heimat. Gleich am ersten Tage hatte er gesagt, »Erbarmen Sie sich, Frau Konsulin! Welch einen Schatz und Gottes Segen besitzen Sie an Ihrer Tochter Clara! Das ist wohl ein herrliches Kind!« »Sie haben recht«, erwiderte die Konsulin. Aber er wiederholte es so oft, dass sie ihre hellen blauen Augen in diskreter Prüfung zu ihm hinschweifen ließ und ihn veranlasste, ein wenig eingehender von seiner Herkunft, seinen Verhältnissen, seinen Aussichten zu erzählen. Es ergab sich, dass er aus einer Kaufmannsfamilie stammte, dass seine Mutter bei Gott sei, dass er Geschwister nicht besitze und dass sein alter Vater zu Riga als Privatier mit einem auskömmlichen Vermögen lebe, welches einstmals ihm selbst, dem Pastor Tiburtius, gehören werde. Übrigens sichere sein Amt ihm ein hinreichendes Einkommen. Was Clara Buddenbrook betraf, so stand sie nun im 19. Jahre und war, mit ihrem dunklen, glattgescheitelten Haar, ihren strenge und dennoch träumerisch blickenden braunen Augen, ihrer leicht gebogenen Nase, ihrem ein wenig zu fest geschlossenen Munde und ihrer hohen, schlanken Gestalt zu einer jungen Dame von herber und eigentümlicher Schönheit erwachsen. Im Hause hielt sie am festesten mit ihrer armen und ebenfalls frommen Cousine Clotilde zusammen, deren Vater kürzlich gestorben war und die mit dem Gedanken umging, sich demnächst einmal zu etablieren, das heißt, mit einigen Groschen und Möbeln, die sie ererbt, sich irgendwo in Pension zu geben. Von Tildas gedehnter, geduldiger und hungriger Demut freilich kannte Clara nichts. Im Gegenteil ereignete ihr im Verkehr mit den Dienstboten, ja auch mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter ein etwas herrischer Ton, und ihre Altstimme schon, die sich nur mit Bestimmtheit zu senken, nie aber Fragen zu heben verstand, trug einen befehlshaberischen Charakter und konnte oft eine kurze, harte, unduldsame und hochfahrende Klangfarbe annehmen, an Tagen nämlich, wo Clara an Kopfschmerzen litt. Sie hatte, bevor der Tod des Konsuls die Familie in Trauer hüllte, mit unnahbarer Würde die Gesellschaften im Elternhause und den Häusern von gleicher Rangstufe mitgemacht. Die Konsulin betrachtete sie, und sie konnte sich nicht verhehlen, dass es trotz der stattlichen Mitgift und Claras häuslicher Tüchtigkeit schwer halten werde, dies Kind zu verehelichen. Keinen der skeptischen, Rotspon trinkenden und jovialen Kaufherren ihrer Umgebung, wohl aber einen Geistlichen konnte sie sich an der Seite des ernsten und gottesfürchtigen Mädchens vorstellen. Und da dieser Gedanke die Konsulin freudig bewegte, so fanden des Pastors Tiburtius zarte Einleitungen von ihrer Seite ein maßvolles und freundliches Entgegenkommen. Und wahrhaftig entwickelte sich die Angelegenheit mit großer Präzision. An einem warmen und wolkenlosen Julinachmittag machte die Familie einen Spaziergang. Die Konsulin, Antonie, Christian, Clara, Tilda, Erika Grünlich mit Mamsel Jungmann und in ihrer Mitte Pastor Tiburtius zogen weit vors Burgtor hinaus, um bei einem ländlichen Wirte im Freien an Holztischen Erdbeeren, Sattenmilch oder rote Grütze zu essen. Und nach der Vesper-Mahlzeit erging man sich in dem großen Nutzgarten, der bis zum Flusse sich hinzog, im Schatten von allerlei Obstbäumen zwischen Johannes- und Stachelbeerbüschen, Spargel- und Kartoffelfeldern. Sievert Tiburtius und Clara Buddenbrook blieben ein wenig zurück. Er, sehr viel kleiner als sie, den geteilten Backenbart über beiden Schultern, hatte den geschweiften schwarzen Strohhut von seinem großen Kopfe genommen und führte, indem er sich hier und da mit dem Tuche die Stirn trocknete, mit großen Augen ein langes und sanftes Gespräch mit ihr, in dessen Verlauf sie beide einmal stehen blieben und Clara mit ernster und ruhiger Stimme ein Ja sprach. Dann, nach der Rückkehr, als die Konsulin, ein wenig ermüdet und erhitzt, allein im Landschaftszimmer saß, setzte sich Pastor Tiburtius, draußen lag die nachdenkliche Stille des Sonntagnachmittags, zu ihr in den sommerlichen Abendglanz und begann auch mit ihr ein langes und sanftes Gespräch, an dessen Ende die Konsulin sagte: »Genug, mein lieber Herr Pastor. Ihr Antrag entspricht meinen mütterlichen Wünschen. Und Sie Ihrerseits haben nicht schlecht gewählt, dessen kann ich Sie versichern. Wer hätte gedacht, dass Ihr Eingang und Aufenthalt in unserem Hause so wunderbar gesegnet sein werde? Ich will heute mein letztes Wort noch nicht sprechen, denn es gehört sich, dass ich zuvor meinem Sohne, dem Konsul, schreibe, der sich augenblicklich, wie Sie wissen, im Auslande befindet. Sie reisen bei Leben und Gesundheit morgen nach Riga ab, um Ihr Amt anzutreten, und wir gedenken uns für einige Wochen an die See zu begeben. Sie werden in Bälde Nachricht von mir empfangen, und der Herr gebe, dass wir uns glücklich wiedersehen.«